Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Christian Berger. Wir sind hier am Stand bei der Frankfurter Buchmesse 2021 hinter Spuckschützen und anderen Schutzeinrichtungen haben wir die Möglichkeit, mit Menschen zu konversieren. Herzlich willkommen, Andreas Hohmann.
Hi Christian, schön, dass ich da sein darf.
Ein Mensch, der hier in Frankfurt groß geworden ist oder zumindest in der Gegend, der also diese Stadt ein bisschen kennt und auch die Buchwelt hier kennt.
Ja, ich bin in Frankfurt sozialisiert, groß geworden, politisiert, bin aber dann vor ein paar Jahren beruflich einfach nach Norddeutschland gezogen. Freue mich aber trotzdem jedes Jahr wieder in Frankfurt zu sein, um die Veränderungen in dieser Großstadt mitzubekommen.
Hat das was mit Heimat zu tun bei dir?
Heimat ist ein großer Begriff. Es ist einfach der Ort meiner Jugend und meiner Kindheit und auch der Ort, wo ich studiert habe, wo meine Kinder zur Welt gekommen sind, die meisten meiner Kinder zur Welt gekommen sind, wo der Verlag gegründet wurde, wo ich meine ersten Karrieren gemacht habe. Aber es ist auch ein Ort, das haben wir gestern wieder festgestellt, dass wir so durch Frankfurt gelaufen sind, wo ich eigentlich gar nicht mehr wohnen möchte.
Okay. Hat sich für dich da etwas verändert? Jetzt, du bist ja auch schon lange hier auf der Buchmesse, weil du ja Verleger bist, Herausgeber im AV-Verlag. Wie schaut das heuer aus für dich hier in Frankfurt?
Also, ich habe ja die Corona, den Lockdown jetzt sehr großzügig in meinem alten Bauernhaus auf dem Land verbracht und da war das alles kein Problem. Wir hatten Platz, die Technik hat funktioniert und ich konnte mit meinen Kindern da in Ruhe leben. Und wenn wir uns jetzt, und so diesen Luxus, den wir haben, auf dem Land zu leben, den hätten wir uns in Frankfurt hier unter diesen finanziellen Bedingungen überhaupt nicht leisten können. Also hier hätten wir wahrscheinlich in der Drei-Zimmer-Wohnung alle zusammengehaust, weil die Mieten in Frankfurt einfach auch für viele, viele Menschen durch die Banker einfach auch nicht mehr erschwinglich sind.
Da steigert sich die Lebenskosten enorm und für ein durchschnittliches Einkommen ist es dann auch ein wenig bedrohlich bereits, alleine nur zu leben.
Genau, nur die Mieten. Und Frankfurt gehört ja neben München und inzwischen auch Berlin zu einer den Städten, wo man Mieten nicht mehr bezahlen kann. Und man muss ja mal überlegen, die Menschen, die den Reichtum oder die den Alltag für Menschen hier organisieren, können in der Stadt selber nicht mehr leben. Also eine Putzfrau, eine Kassiererin, eine Frau, die im Supermarkt arbeitet, ein Mensch, der die Fenster putzt an den Hochhäusern, die können sich die Mieten hier überhaupt nicht mehr leisten. Auch die Menschen, die für unseren Schutz sorgen. Also ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, die verdienen so wenig im Verhältnis zu dem, was die Banker verdienen und werden hier vertrieben. Und wenn wir uns mal, mein Sohn und ich...
Was heißt vertreiben?
Naja, die Stadtteile hier werden gentrifiziert. Und wenn wir mal, mein Sohn und ich, ich habe meinen Sohn gezeigt, dieses Viertel hinter der Frankfurter Buchmesse. Das Gutleitviertel war früher ein durchmischtes Arbeiterviertel und Arbeiterinnenviertel mit hohem Migrationsanteil. Es gab auch die sozialen Probleme. Und das wurde jetzt aufgekauft und jetzt findet man dort Läden wie Gucci, Armani. Und natürlich diese schönen Gebäude, und das war das Stadtviertel, was man für die EZB-Banker gebaut hat. Also das heißt, die Menschen, die da mal gelebt haben, die sind weg.
Ja, wo gehen die hin?
Das frage ich mich auch.
Also ich meine, wenn der hier als Feuerwehrmann arbeitet, kann er ja nicht irgendwo 80 Kilometer weg wohnen.
Doch, das haben wir ja zum Schluss auch gemacht, als der Verlag gewachsen ist, als meine Kinder, dann haben wir 80 Kilometer vor Frankfurt gewohnt und ich bin jeden Tag 10 Jahre lang hierher gependelt mit dem Zug.
Mit dem Zug in der Deutschen Bahn?
Ja.
Das ist ja eher so ein Zufallsprodukt, was ich weiß.
Ja, wir hatten das gehörte noch zum RMV.
Zum Rhein-Main.
Rhein-Main-Gebiet, also davor dann auch die Straße, davor dann auch noch die S-Bahn, also der Schnellzug. Ich bin auch meistens täglich pünktlich zur Arbeit gekommen, aber.
Ich habe ja auch, also bei uns ist ja das auch so, dass wir, wie die Kinder gekommen sind, wie mehr gewohnt haben, nicht mehr in Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen konnten mit vier Kindern, war es dann auch eigentlich unerschwinglich, in Wien weiter eine Wohnung in der Größe zu finden. Und wir sind auch 70 Kilometer außerhalb gewesen. Ich bin dann auch 20 Jahre gependelt. Dieses Gentrifizierungsproblem, das du angesprochen hast, ist nicht nur in Frankfurt, das gibt es also auch bei uns. Ich nehme mir an, dass es in anderen Großstädten auch gibt. Nicht umsonst sind Losungen wie leistbares Wohnen bereits wie schon auch wiederum populär.
Und berechtigte Forderungen.
Ja,
also ich
ja.
finde, die Innenstädte, das hat jetzt auch Corona gezeigt, also die Innenstädte sollten nicht verweisen. Mhm. Also wir haben ja auch durch die Digitalisierung, durch die Aufgabe von kleinen Geschäften und auch das, was mal so der klassische Kaufhof oder wie sie alle heißen, diese Ketten, die gibt's ja, also die machen ja alle pleite, weil die Leute ja nur noch im Internet kaufen und jetzt verweisen auch die Städte, aber man schafft ja deswegen auch keinen Wohnraum. Also ja, man macht dann lieber Handyshops rein, die dann nach einem Jahr wieder pleite gehen. Also
aber das heißt, du, für dich als Verleger war in der Corona-Zeit das eigentlich das Büchermachen gar nicht so ein Problem, oder?
Doch.
Warum?
Also einmal ist uns wir müssen ja nochmal unterscheiden. Es gab ja drei Wellen. Die erste Welle war noch mit viel Solidarität. Da haben auch wir haben das genutzt, um mal zur Ruhe zu kommen, runterzukommen. Ich habe die Freiheit meines Dorfes genutzt. Da gab es ja keine Corona-Maßnahmen in dem Sinne. Also wenn ich im Wald spazieren gehe, brauche ich keine Maske oder auch keinen Schutz. Auch dieser Unsicherheitsfaktor, den wir damals alle verspürt haben, weil keiner wusste ja genau, was ist Corona. Und diese Freiheiten haben wir genutzt und es gab auch sehr viel Solidarität. Und in der ersten Welle haben wir auch tatsächlich richtig gut Bücher verkauft. Auch unsere Stammbuchhandlungen, die haben Möglichkeiten gefunden, um Bücher an ihre Kundinnen zu bringen.
Und es wurde auch mehr gelesen.
Und es wurde auch mehr gelesen. Also während auch die Streaming-Dienste natürlich auch nach oben geschossen sind. Aber es wurde tatsächlich, fand ich, viel gekauft zumindest. Die letzte Welle, also jetzt der Buchmarkt von Januar bis Juni, der war eine Katastrophe für uns. Der war ein radikaler finanzieller Einbruch. Dann sind ja auch die ganzen Messen sind weggebrochen. Und wir reden jetzt nicht nur über die Frankfurter Buchmesse, wo wir sowieso, ich bin hier, um mich zu präsentieren und den Leuten zu sagen, uns gibt es noch. Ich bin nicht hier, weil die großen Medien sprechen uns ja sowieso nicht an. Also ich habe diesmal gedacht, wir haben hier eine kleine Frankfurter Buchmesse und jetzt kommen auch mal die Journalistinnen zu uns, weil es sind gar nicht so viele Verlage da. Also wenn man sich mal hier durch die Buchmesse, wenn man mal durchgeht, dann nervt es. Es gibt überall Points, es gibt diese Fake-Stände, also da präsentieren sich unsere Bundesländer mit irgendeinem Pseudo-Wanderführer von was weiß ich. Also ich will jetzt hier kein Bundesland nennen, doch ich haue. Aber das hat nichts mit Buchmesse zu tun. Aber es sieht natürlich voll aus. Aber wenn wir mal auf den Plan gucken, es sind nur noch drei Hallen.
Von den Ständen sieht es voll aus. Aber wenn du auf den Gängen gehst, heute ist der zweite oder dritte Messetag und keine Bewegung auf den Gängen im Verhältnis.
Nee, die lassen ja auch nur 25.000 am Tag rein.
Normalerweise sind es viermal so viel oder
fünfmal
so viel.
Naja, da bin ich, ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich nicht schimpf. Zu sehr mecker. Jedes Jahr kommt die Buchmesse und sagt, es ist ein Besucherrekord. Aber man merkt schon seit Jahren nicht mehr den sogenannten Besucherrekord. Wo sind die Besucher nicht in unseren Hallen? Also wo sind sie?
Ja, sie sind dann, wo sind dann auch die Frankfurter und so weiter? Eigentlich müsste ja die Stadt leer sein, weil alle auf der Messe sind.
Ja,
weil es zur Zeit der Messe, also in den früheren Jahren, das letzte Mal war es vor 2 Jahren, dass es hier stattgefunden hat. Also da war es ja so, dass eigentlich ja gar niemand mehr in der Stadt leben konnte, weil es waren mehr Leute auf der Messe als in der Stadt Frankfurt leben.
Wenn man den Presseerklärungen glauben darf, ja.
Naja, klar, muss man doch. Ja, ja. Das, die offiziellen Meldungen genau. Muss man doch wahrnehmen.
Ja, nur unsere Halle und unser Stand war trotzdem leer. Also, na gut, ist egal. Aber und sind ja die Messen weggebrochen. Also und vor allem, was für uns ja als kleinere Verleger wichtig ist, sind ja die Publikumsmessen.
Ja.
Dass die weggebrochen sind, dann sind die Lesungen für meine Autoren sind weggebrochen. Und
das ist ja eigentlich ein Kernstück des Buchhandels im normalen Betrieb. Dass Autorinnen irgendwo Lesungen organisiert bekommen, dorthin fahren, wird es ja auch eine Einnahmequelle für die Autorinnen. Das ist ja weniger der Buchverkauf, als dann, dass sie Lesehonorare haben oder ähnliche Sachen.
Genau,
weil und wenn nicht, verkaufen sie dort ihre Bücher vor Ort.
Genau, und das ist ja für viele meiner Autorinnen genau die Einnahmequelle und die sind halt auch weggebrochen. Und das merkt man auch, also wir haben ja eher so ein jugendliches linkes Publikum und da merkt man auch, denen ist am Ende das Geld weggebrochen. Denen sind die Jobs weggebrochen, die waren in Kurzarbeit, teilweise auf Null gesetzt, also keine Löhne bekommen oder die waren prekär beschäftigt. Und das ist so einer der Gründe, warum Menschen dann jetzt in der dritten Welle, also auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die Leute keine Bücher mehr gekauft haben, weil das ist ja da, wo man zuerst auch spart. Also wir haben ja ein sehr starkes studierendes Publikum, weil wir ja historische Bücher verlegen, philosophische Bücher, geschichtliche Werke und das ist komplett weg. Und da nützte dann auch die Regierungsprogramme Kulturstaate durch nicht wirklich viel. Also das hat vielleicht geholfen, dass wir hier, ich habe ein Beispiel ja mitgebracht, wo wir gesagt haben, das finanzieren wir damit, weil wir es sonst nicht finanzieren können, aber...
Auf das dicke Buch, wo du jetzt draufgeklopft hast.
Das ist einer denen, wo wir gesagt haben, das finanzieren wir mit Neustart Kultur.
Wollen wir es noch den Leuten auch sagen, wie es heißt?
Ja, das heißt Abel Paz, Dorothy, Leben und Tod eines spanischen Anarchisten. Abel Paz war... ein Mitkämpfer in der Spanischen Revolution, ist einer der wichtigsten Historiker gewesen und hat dann in den 60er Jahren halt die Standardbiografie über Dorothy geschrieben, aus der Sicht eines Arbeiters. Und das ist eigentlich noch heute das Standardwerk. Das Buch wurde früher mal bei Nautilus Verlag verlegt. Die haben aber dann gesagt, für uns ist das jetzt nichts mehr. Also das sind ja große Verzahlen, die wir jetzt nicht mehr verkaufen können. Und das passt auch eher dann in unser Programm. Und die haben uns halt die Rechte gegeben, großzügigerweise, damit so ein Buch auch am Leben bleibt. Aber ohne diese Hilfe der Regierung dann, Neustart Kultur, hätten wir das überhaupt nicht finanzieren können. Und jetzt haben wir sozusagen die Vor- und Nachteile, die ich aus meiner Branche, also auf der einen Seite habe ich Autorinnen, die um ihre Existenz gebankt haben, wo wir wirklich Rücklagen an Autorinnen ausschütten mussten, damit die überhaupt mal Miete bezahlen konnten. Während hier dieses Dorothy-Werk, das haben Leute vor 30 Jahren, haben da versucht mitzuarbeiten, haben da mitgearbeitet als Lektoren und die habe ich tatsächlich wieder alle zusammengetrommelt und das sind jetzt alles gut wohlsituierte Leute, die die Corona-Zeit genutzt haben, also die haben keine finanziellen Einbußen gehabt. Weil sie Universitätsprofessorinnen sind, weil sie Hochschulangestellte sind, die gesagt haben, wir haben jetzt Zeit, wir haben keine finanziellen Probleme, wir machen nochmal das neue Lektorat.
Und dieses dicke Büchlein hier ist mit ein paar Bildern, also da kann man wahrscheinlich ein halbes Jahr dran lesen oder ist es ein Nachschlagewerk?
Nee, das ist tatsächlich eine Biografie. Man schafft es auch in 4 Wochen. Ich habe dieses Buch ist für mich deswegen sehr wichtig, weil ich habe die erste Auflage von Nautilus damals als Studierender gekauft, als junger Mensch, als 20-Jähriger und habe das mit Begeisterung gelesen und habe verstanden, was ist die soziale Revolution in Spanien gewesen, was ist die anarchistische Bewegung gewesen, was bedeutet das?
Aber es ist sicher kein Einstiegswerk zum
Doch.
Thema Anarchismus.
Doch, ist es. Weil es ist ja, wir reduzieren den den spanischen Anarchismus ja immer nur auf den Bürgerkrieg von 1936 bis 1939. Und das stimmt ja nicht. Abel Paz hat immer gesagt, also Abel Paz hat ja auch alle seine anderen Bücher bei uns gemacht. Die spanische Revolution hat nicht 1936 angefangen, sondern 80 Jahre vorher mit dem praktischen Leben der Menschen, die gesagt haben, wir negieren die Regierung, wir suchen andere Antworten, wir organisieren uns selbst und diesen Mut zu haben, das zu tun. Und genau das ist ja, er beschreibt, Abel Paz beschreibt ja eben nicht hier auf 800 Seiten die spanische Revolution, sondern er beschreibt das Leben von Doruti. Und das ist genau diese Zeit, wo die Menschen gesagt haben,
nee, ich denke, das ist schon selber spannend, aber es ist keine Lektüre, die du dir jetzt in die Tasche nimmst und unterwegs zwischendurch einmal reinliest, weil dafür ist das Ding einfach zu groß, dieser Ziegel, damit kann man eigentlich eine Schlacht führen.
Also ich habe das damals immer dabei gehabt in meinem Rucksack. Damals gab es ja noch keine Handys.
Das wiegt locker 2 Kilo
ja,
oder 3.
Und die Erstausgabe war auch noch eine Hardcover-Ausgabe.
Okay.
Und es war damals das Standardwerk und ich habe es mit Begeisterung gelesen und habe verstanden, was bedeutet Anarchie.
Es soll ja keine inhaltliche Reduktion sein, das heißt, das ist überhaupt nicht die Frage, aber ein Einstiegswerk ist was, was ich mir mitnehme in die Straßenbahn und lesen kann und wo ich einmal Appetit kriege. Das ist schon für die Leute, die ein bisschen mehr Futter brauchen.
Nee, eben nicht.
Genau,
das finde ich nicht.
Nein? Okay. Nee,
es ist tatsächlich, das war eins der ersten Bücher, die ich zum Thema Anarchie gelesen habe. Und das ist ja nochmal, Abel Paz ist kein gebrochener Historiker. Er war Arbeiter, der 15 Jahre in Francos Gefängnissen gesessen hat und zum Tode verurteilt wurde.
Jetzt kennst du Abel Paz, damit hast du auch ein bisschen in der Zwischenzeit sozusagen einen persönlichen Bezug zu der Person.
Unseren Verlag hätte es ohne Abel ja nicht gegeben. Er ist einer der Stammautoren gewesen. Er hat viele seiner Bücher bei uns gemacht, außer den Doruti-Band, weil er uns noch nicht kannte und weil es uns zu dem Zeitpunkt als Verlag noch gar nicht gegeben hat. Und
nein, ist aber schon gestorben.
Wann ist er gestorben? Jetzt ist er 10 Jahre tot. Also mit dem hohen Alter gestorben. Aber er hat sich immer als Arbeiter gesehen, der den Anarchismus recherchiert hat und hat auch immer gesagt, ich schreibe keine historischen Fachbücher. Und er hat immer aus der Perspektive des Menschseins geschrieben. Hier kommt es auch beim Doruti. Natürlich schreibt er hier über Doruti, aber er war ja ein Zeitgenosse und ein Kampfgefährte von Doruti. Und deswegen beschreibt er auch das immer aus seiner Sicht. Und deswegen ist das, was hier auch drinsteht, so lebhaft. Das ist nicht kein Werk, was ich jetzt hier mit wie ein Historiker, nicht gegen Historiker.
Es ist kein wissenschaftliches Werk, genau, das entsprechend mit Querverweisen, obwohl trotzdem hier auch, glaube ich, 20 Seiten Zitationen drinnen sind und so weiter.
Es sind die Quellen, 20 Seiten.
Also es gibt schon Quellen und so, also es ist schon hinterlegt, das ist nicht irgendwas, was nur unwissenschaftlich populär, genau, wissenschaftlich Plauderei ist, aber trotzdem ist es
ein ganz lesenswertes, mit vielen, vielen Anekdoten durchzogenes Buch, was man immer wieder lesen kann.
Also falls jemand das hört und dann irgendwie sich denkt, ich will es probieren, dann gibt es hier eben in der Edition AV neu aufgelegt von Abel Paz Doruti. Biografie kann man auf jeden Fall aufs Nachttischerl legen und bei einem größeren Rucksack kann man es vielleicht auch einstecken.
Und wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, braucht man sowas bei den ganzen Verspätungen.
Da ist es natürlich eine Klasse für sich. Ja? Okay, was habt ihr noch?
Ein anderes...
Sandra ist ein kleines Gelbes.
Das sind die Schriften. Wir sind ja der Verleger von...
Das ist jetzt ungefähr ein Zehntel von dem Doruti-Band, von der Größe her.
Das ist aber jetzt wirklich philosophische Hartkost. Das ist nicht, das hatten wir auch schon vor Corona geplant. Wir sind ja der deutsche Verleger von Cornelius Castoriadis, ein bekannter französischer Philosoph, der zu diesem Dreigespann Bourdieu, Foucault, Castoriadis gehört. Und nach Castoriadis Tod haben wir dann, es gibt in Deutschland auf dem universitären Niveau diese Castoriadis Gesellschaft und wir verlegen halt die übersetzten Schriften von Castoriadis und der neueste Band, der ist jetzt hier kurz vor der Buchmesse Gott sei Dank noch fertig geworden, das heißt Fenster zum Chaos. Das sind Castoriadis Schriften zu Kultur und Kunst. Er ist natürlich einer, der den Sozialismus oder den Begriff Sozialismus nicht parteipolitisch definiert hat, sondern aus der menschlichen Perspektive definiert hat. Und er hat ihn auch eben nicht, er hat ganz viele politische Schriften geschrieben, wie kann man Gesellschaft sehen, deuten. Und er hat sich aber auch zu ganz vielen anderen Themen als Philosoph geäußert. Und hier äußert er sich zu Kunst, Kultur, was heißt Demokratie, was heißt Literatur in einer demokratischen Gesellschaft und diese ganzen Geschichten. Und finde ich, das Fenster zum Chaos, das finde ich eins seiner besten Bücher. Also es gibt, ja, es gibt andere Schriften, die wir verlegt haben. Das merkt man auch an den Verkaufszahlen. Das ist reines universitäres Niveau. Und hier haben wir ein Band gemacht, den ganz viele Menschen lesen können. Und sowas wie die Autonomie. Also er beschäftigt sich ja, seine Kernfrage ist ja, oder seine philosophische Kernfrage bei Castoriadis ist ja immer die Autonomie des Menschen. Und was heißt Autonomie? Und wir dürfen Autonomie nicht mit Egoismus gleichsetzen, sondern. Und aber auch seine eigene Erfahrung, er war ja Castoriadis, das kommt ja aus Griechenland, war damals in der griechischen Militärdiktatur inhaftiert, wurde gefoltert, ist nach Frankreich geflohen und hat dann universitäre Karriere gemacht. Aber im Gegensatz zu Bourdieu und Foucault, er gehört zwar zu diesem selben Kreis, er ist aber in Frankreich sehr bekannt, aber in Deutschland ist er nicht so bekannt wie Foucault zum Beispiel.
Liegt an den Übersetzungen sicherlich, weil es die Verfügbarkeit auch geringer
genau, und
ist.
Jetzt, das machen wir ja jetzt schon seit 12 Jahren, bringen wir die Werke von Castoriadis Stück für Stück an Übersetzungen heraus.
Aber der ist ja dadurch, dass er jetzt den unmittelbaren Diskurs nicht mehr gibt in der universitären Ebene und sonst wo, dann hast du natürlich auch weniger Output, der Marketing machen kann für irgendwelche Gedanken. Weil wenn jemand als Philosoph, weiß ich nicht, monatlich oder zweimal im Monat in einer der großen Rundfunkstationen irgendwie eine Sprechstunde hält, dann ist der Name bekannter. Und werden die Sachen auch leichter
gebracht. Genau, und das ist jetzt hier bei diesem Fenster zum Chaos, das ist eine total witzige Geschichte, weil die meisten Aufsätze, die hier drin sind, hat er im Radio gehalten. Und wir haben uns an die französischen Originalmanuskripte gehalten und dann sind hier immer so eckige Klammern drin und dann steht dann immer, was weiß ich, Vivaldi oder ein Jazzstück. Das war dann damals beim Radio das, was... Dann wurde das Interview mit ihm unterbrochen, dann hat man ein Musikstück gebracht und dann geht das Interview weiter. Und wir haben gesagt, das ist eine total lustige Idee, damit man auch diesen Flair von Radio ein bisschen drin hat, dass man einfach sagt, okay, jetzt kommt wieder ein Musikstück. Und das war, und heute kann ich mir das nicht vorstellen, in Deutschland ein Radiosender, der 2 Stunden mit einem Philosophen diskutiert, kenne ich nicht. Also vielleicht Deutschlandfunk, aber die meisten Radiosender bedudeln uns dann nur mit irgendwas, was mich nicht interessiert. Und aber so sich diese Zeit nehmen, dass ein Journalist oder eine Journalistin ein Interview mit einem Philosophen 2 Stunden führt und dann über Gott und die Welt oder über Musik oder über Literatur oder über sowas redet.
Oder über Autonomie.
Oder über Autonomie. Und hier geht es halt jetzt über Autonomie in der Literatur und in der Kunst. Wir haben, und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Was ist für dich Autonomie in der Kunst? Weißt du das so?
Für dich? Ja, für mich ist es Autonomie, dass ich genau das mache, was das machen kann, was ich machen möchte. Also so lebt ja unser Verlag. Zum Leid. Man merkt ja auch, dass er kapitalistisch nicht kompatibel ist. Also der Verlag lebt ja sehr viel vom Ehrenamt. Aber wir machen, und für uns bedeutet Autonomie, dass wir die Bücher, die wir machen wollen, auch machen.
Und bei euch kommt auch nichts in den Verlag, also ins Verlegen sozusagen, was nicht vorher bereits in einer Gruppe beschlossen worden ist.
Ja, wir sind ja, also der Verlag besteht ja so aus ungefähr 50 Menschen, manchmal mehr, manchmal weniger.
Das sind Autorinnen,
Verleger, aber auch ein Freundeskreis,
okay.
Die dann sich um diese Bücher kümmern und die dann sagen, das machen wir, das ist wichtig, das wird diskutiert und dann gucken wir, also meine Aufgabe ist es dann, wie finanzieren wir das?
Okay, es geht sich also aber vorher bereits in der Kalkulation und so weiter so ziemlich aus, sodass das nicht nur reine Selbstausbeutung ist.
Doch, wir leben, keiner von diesem Verlag lebt von dem Verlag. Also ich als Verleger zahle mir tatsächlich keinen Lohn. Ich mache das seit 33 Jahren ehrenamtlich.
Okay.
Und die meisten, die im engeren Dunstkreis, die machen das genau auch alle ehrenamtlich.
Ja, aber es kostet euch nicht auch noch was, sondern so weit habt ihr die Kalkulation vorher
ja,
schon.
Ja, also was für uns ja ganz wichtig ist, wenn wir, also außer jetzt hier bei Dorothy, wo wir gesagt haben, da nehmen wir den Förderprogramm der Bundesregierung in Anspruch, stellen, also wir nehmen nie Geld von anderen. Also die Autorinnen müssen kein Geld mitbringen. Oder hier die Castoriadis-Gesellschaft, die übersetzt und kommentieren zwar die Werke, aber ich nehme da jetzt nicht noch irgendwelche dubiose Druckkostenzuschüsse oder Mindestabnahmemengen oder was es so in der Branche inzwischen alles üblich ist.
Okay. Und das ergibt sich meiner Meinung nach eher eine größere Backlist, weil ihr ja die Bücher produziert, aber dann nicht wegschmeißt.
Genau, wir machen seit 33 Jahren Verramschung, makulieren wir nicht. Das heißt, wir haben aktuell so zwei, also wir haben jetzt mal, während Corona hatte ich ja auch ein bisschen Zeit, wir haben insgesamt in den letzten 33 Jahren 350 Bücher gemacht und aktuell sind davon noch 289 lieferbar. Die anderen sind ausverkauft.
Okay, letztes Buch, das du mitgebracht hast hier im Stockwerk herauf.
Peter Kropotkin, Worte eines Rebellen. Das ist ja auch eine ganz spannende, das ist auch eine Corona-Produktion, weil die Autorinnen hatten Zeit und Muße. Und Peter Kropotkin, Worte eines Rebellen, wurde von Nettlau mal in den 20er Jahren übersetzt und das wurde immer wieder reprintet. Und jetzt haben wir zwei Autorinnen von mir, die auch Übersetzer sind, also Jürgen Mümken und Michael Halfbrot, haben sich während der Corona-Zeit mal zusammengesetzt und haben die
Quelle noch einmal neu übersetzt.
Genau, ja, wir haben vor allem mal genau reingeguckt im französischen Original, was Kropotkin geschrieben hat und dann mal mit dem Nettlau-Band verglichen und dann haben wir auf einmal festgestellt, bei aller Liebe zu Nettlau, also einer der wichtigsten anarchistischen Historiker und also damaligen Zeit und Archivare und das anarchistische Gedächtnis Europas, kann man schon sagen, aber dass er sehr gerade, sagen wir mal, sehr wohlwollend manche Sachen übersetzt hat. Und deswegen haben wir jetzt so eine Sonderedition herausgebracht. Auf der einen Seite, wir haben das Kropotkin-Werk einfach komplett, haben die das übersetzt. Dann haben wir es nochmal neu kommentiert, weil mit vielen Namen, mit denen Kropotkin gearbeitet hat, der Mensch heute nichts anfangen kann. Aber wir haben Nettlau nicht vernachlässigt, sondern wir haben hier immer dann gegenübergestellt, wie Nettlau das übersetzt hat. Also Übersetzung ist ja auch immer wieder, also bei einigen
ein wichtiger Schritt. Genau. Sonst hat man von vielen Werken, die in anderen Sprachen herausgekommen sind, von vielen wichtigen Werken, nicht nur in der Belletristik, sondern auch in der Sachliteratur, schlicht und einfach gar nichts.
Weil genau, aber es ist, auch ein gut übersetztes Werk bringt nichts, wenn es falsch übersetzt ist.
Ja.
Oder wenn es,
manchmal ist die Übersetzung das, was das Werk eigentlich in einer anderen Sprache für wertvoll macht und genutzt wird und bekannt macht, während es in den Original, also im Original gar nicht einmal so bekannt ist im eigenen Sprachraum.
Genau, also wir haben aber Nettlau hier nicht vergessen, wir haben immer noch mal Nettlau dann gegenübergestellt, wir haben beide Übersetzungen dann nochmal dargestellt, sagen, so haben wir es jetzt übersetzt.
Ihr habt es versucht, sehr seriös damit umzugehen und respektvoll damit umzugehen,
genau,
was auch ein wenig mit Autonomie zu tun hat. Oder?
Ja, und Worte eines Rebellen ist ja einer der Standardwerke von Peter Kropotkin. Und
mit Haltung hat das zu tun.
Genau. Und
Wie man herangeht.
Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das Buch. Und das ist sozusagen, das ist die Corona-Langeweile eines Übersetzers oder zweier Übersetzer, die Zeit genutzt haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, das Buch war überhaupt nicht geplant. Das muss jetzt auch noch vor der Buchmesse gemacht werden.
Okay, vielen Dank, Andreas Hohmann.
Ja,
vom AV-Verlag. Viel Glück noch. Ich denke, wir sehen einander wahrscheinlich wieder oder hören einander wieder in anderen Kontexten. Mal sehen, ob die Frankfurter Buchmesse so lange bleibt, wie wir irgendwas miteinander machen.
Okay, gut.
Tschüss, schönen
Tschüss,
Tag.
Danke.
Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.